Herzlich willkommen bei Prolog und Panik, deinem Buchpodcast. Ich bin Diana.
Und ich bin Mona. Und wir reden am liebsten über Fantasy, Romantasy und Romance-Bücher.
Komplett ehrlich, mit viel Englisch und ohne Filter. Hallo Mona.
Hallo Diana.
Schön, dich zu sehen. Schön, mit dir zu sprechen.
Ebenfalls, ebenfalls.
Wir haben was Lustiges vor.
Ich hoffe, es wird lustig. Ich stelle es mir mega lustig vor und ich freue mich schon seit über einer Woche, glaube ich, auf diese Folge.
Wirklich? Ja, wir sprechen heute über Microtropes. Über die kleinen Dinge, die in so vielen Büchern, die wir lesen, vorkommen. Und passieren die Dinge, die immer wieder gesagt werden. Die Körperteile, die immer wieder angefasst werden. Ich rede von the small of her back, ihrem unteren Rücken.
Natürlich, ja. Diana, natürlich. Ich auch. Ich rede nur davon.
Wo jede Frau ständig von ihrer männlichen Begleitung berührt wird.
Ob sie
weil sie sonst vielleicht nicht die Treppen runterkommt oder ja, sonst vielleicht niemand weiß, wer mit ihr da ist.
Ja.
Genau, nur davon rede ich natürlich. aber ja, ich würde trotzdem allen raten, das vielleicht mit Kopfhörern zu hören, weil wir haben auch andere Sachen vor.
Danke für den Disclaimer, war wichtig heute, glaube ich.
Ja, oder?
Ja.
Also ich habe hier, wenn ich die Liste angucke, dann sehe ich die Worte Big Dick Orgasmus.
Wird gut. Sollen wir aber vielleicht nicht direkt mit dem Thema einsteigen?
Okay. Zu spät.
Ja, zu spät. Ja, wir dürfen ja vorweg warnen oder anteasern, je nachdem, wie man das nehmen will.
Ja.
Aber ich finde, es gibt so ein paar Sachen, abgesehen von Körperteilen, die man da immer wieder so bekommt, aber es gibt ja so ein paar Sprüche, die immer wieder vorkommen, die wir ja auch schon in unserem 2026 Bingo drin haben, unter anderem, wie zum Beispiel, er sagt fuck it oder andere Dinge. Da gibt es so ein paar Sprüche, die immer wieder kommen. Und dazu noch, es geht gar nicht darum, dass wir die Sachen nicht mögen. Es gibt Microtropes, die lesen wir immer wieder gerne. Und es gibt Microtropes, die haben wir vielleicht das ein oder andere Mal schon zu oft gelesen, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Und da fällt es mir, glaube ich, auf, gerade bei sowas wie Fuck It, dass mich das aktuell richtig aus der Szene rausholt, wenn ich das lese. Weil das so ein beliebter Satz ist, der immer wieder ja auch zitiert wird. Es gibt Posts, wo Bücher, in denen er Fuck It sagt. Oder dann kommt der Moment Fuck It und dann küsst er sie doch, oder?
Mhm.
Dass ich aktuell merke, dass mich manchmal die Sachen rausholen. Genauso wie Who did this to you?
Ja, bei Who did this to you denke ich auch immer sofort, ah ja, da hat jemand einen Haken gemacht.
Ja, genau.
Ja,
das ist wie
ein
so eine Wette, weißt du? Wetten, du kannst folgende Sätze in dein Buch unterbringen.
Ach, Bingo.
Komm, das baue ich ganz unauffällig ein.
Nicht umsonst haben wir ein Bingo mit so Sachen gemacht.
Ja.
Also Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf unserem Instagram gibt es einen Post, wo ihr mit uns 2026 Bingo spielen könnt für Dinge, die in Büchern passiert, unter anderem.
Unter anderem.
Ja, ist ein bisschen schade. Die sind auch dieses You're mine.
Oh ja.
Das ist ja auch sowas.
You're mine and I am yours.
Ja, das ist mal die eine Sache. Ich denke da mehr gerade so an die Possessive oder auch Dark Romance, You're mine, nobody touches you. Was mich manchmal noch ein bisschen mehr so, no thank you. Ja, dieses You're mine and I'm yours, da habe ich nicht mal dran gedacht, aber da hast du voll recht, das ist ja auch was, was total oft vorkommt.
Naja, im Prinzip ist das das neue I love you, oder?
Ja, genau.
Also ich finde gerade auch in Fantasy- oder in Romantasy-Büchern steht ja häufiger You're mine and I am yours als I love you.
Das stimmt, ja.
Habe ich den Eindruck. Ja,
stimmt.
Dass das irgendwie die neue Fantasy-Liebessprache geworden ist. Das ist die Liebeserklärung. Ab dem Moment, an dem die sich sagen, you're mine, ist das Ding fest.
Durch.
Ja.
Ist das, liest du das auch? Es ist schwierig jetzt vielleicht zu sagen, aber auch bei Stories, wo die nicht Mates sind?
Ja.
Okay. Also ich glaube, das kommt auch viel daher von dieser ganzen Mates-Geschichte, weil da ist es ja dann immer so, wenn sie Mates sind, dann sind sie ja wirklich you're mine und damit wird der Mating-Bond akzeptiert oder wie auch immer. Aber ja, ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich kommt es öfters vor. Ich kann das jetzt nur so nicht auseinanderhalten bei mir im Kopf.
Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es das auch so viel in Romance?
Ja.
Immer mehr, ne?
Ja, schon. Also ich glaube, da kommt es ein bisschen mehr so von dieser Possessive-Seite. Aber schon auch. Die sagen immer noch I love you in den Robins-Büchern.
Ach,
Aber ich glaube
schön, ganz
tatsächlich, es
klassisch.
kommt immer mehr. Ja.
Aber so ein I love you würde mich dann auch nicht rausholen. Das ist ein normaler Satz, den man sagt. Aber so ein Who did this to you oder You're mine ist halt doch manchmal, dass ich denke, ach, schade, dass die Autorin auch das Gefühl hat oder das Bedürfnis hatte oder vielleicht sogar die Auflage hatte, das reinzuschreiben, weil ihr Roman dann vielleicht eher gelesen wird, weil man vielleicht eher drüber spricht. Und ich glaube auch, dass viele das feiern, aber ich glaube, dass das auch je mehr darüber gepostet und gesprochen wird, das einen immer mehr aus der Geschichte rausholt, weil man immer
Ja.
denkt, ach komm, hätte man das nicht anders sagen können? Oder ich das sogar stellenweise hinterfrage, ob das jetzt, ob diese gesamte Szene vielleicht nur geschrieben wurde, um einen bestimmten Satz runterzubringen.
Ja. Ja, ich finde zum Beispiel bei dem Fuck it, da kommt es immer voll drauf an, wie das gemacht ist, weil das ist ja was, was ja dann einen so einen richtigen, eigentlich immer einen wichtigen Punkt in der Geschichte markiert. Weil er sagt ja fuck it, wenn er endlich das zulässt oder quasi endlich nicht mehr dagegen ankämpft und sich drauf einlässt. Wenn es gut geschrieben ist, das stört mich tatsächlich nicht so. Dieses Who did this to you oder Who hurt you? Wenn es wirklich da so steht, denke ich mir so, man kann das rüberbringen und es darf da drin sein. Ich bin ja auch, ich liebe ja diese Hurt- und Healing-Geschichten als Trope an sich von einer Story. Von dem her, irgendwo gehört es da mit rein, aber das muss ja nicht wortwörtlich da immer so stehen.
Ja, genau.
Ach ja.
Genau so wie wir einmal in einem Buch gelesen haben, den Satz: There you are, I've been looking for you. Und wir haben diesen Satz, der ja aus Das Reich der Sieben Höfe aus Akuta kommt und der tausendmal, hunderttausendmal zitiert wurde, in einem anderen Romantasy-Roman gelesen und das war ganz komisch.
Wenn du so super krasse Iconic-Sätze hast, und ich habe da ja schon mal drüber geredet, gerade bei Das Reich der Sieben Höfe, Sachen generell von SJM, wenn irgendwas mich daran erinnert, hinterfrage ich immer, boah, musste das jetzt sein? Und das ist, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch unfair den anderen AutorInnen gegenüber. Aber bei so super Iconic-Sätzen, die so was ganz Bestimmtes in diesem riesigen Fandom ausmachen, sag's bitte anders, weil alle Leute, die dieses Buch gelesen haben, werden daran denken. Und das reißt dich dann richtig aus der Geschichte raus.
Ja, für mich ist es auch, wenn ich jetzt diesen Satz, You will be the death of me oder You're gonna be the death of me, wenn ich den jetzt lese, ich bin ja eingestiegen in das Genre mit Zayden Ryerson und Fourth Wing und der sagt das ja regelmäßig und ich habe den Satz seitdem schon so oft woanders gelesen und denke immer, warum musst du das sagen, was Zayden sagt?
Ja,
Und es ist auch
wobei.
mega, mega unfair, weil ich ja zum Beispiel bei einer Reihe, wie er letztens auch festgestellt hast, die auch davor geschrieben wurde.
Ja, total. Und gerade zum Beispiel dieser Satz, und ich meine, das trifft ja eigentlich auf fast alle Sätze zu. Das sind ja ganz normale Sätze. You're gonna be the death of me ist eine Redewendung. Dass man die mehrfach verwenden kann und nicht nur Zayden das sagen darf, ist ja eigentlich gegeben. Aber ja, es ist schwierig. Sobald es irgendwo so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ist es schwierig. Ja. Und gerade wenn das wirklich so bei You're mine, fuck it und who did this to you, ist es für mich wirklich so, das ist ein Trope, der abgehakt werden wollte. Und da finde ich es halt schade.
Ja, das stimmt.
Ja. Gibt ja noch mehr so Sachen. Auch Dinge, die die tun, ne? Nicht nur Dinge, die die sagen, aber es gibt ja so Sachen, wo man gerade dieses Only one bed.
Oh, schön. Aber das ist ja auch dieses Klischee-Trope,
Ja.
Dessert-Klischee-Trope. Trotzdem ist es so, das ist eine Sache, die ich immer noch richtig gut finde.
Ja, ich
Wo
liebe
du
One Bed
hoffst,
Trope.
oh, sie sind irgendwo in der Unterkunft. Ich hoffe, es gibt nur ein Bett. Und da muss dann auch nicht mal was passieren. Ich habe dann nicht den Anspruch, dass in der Szene was passiert. Ich glaube, ich würde es sogar schade finden, wenn es dann dazu führt. Aber das erzeugt halt diese Spannung. Und das
Es ist so
erzeugt ja
gut.
so eine Forced Proximity. Und das ist ja eins meiner Lieblingstropes zum Beispiel. Dass die
Ja.
einfach jetzt gezwungen sind, da Zeit auf engem Raum zu verbringen. Egal, was daraus wird. Am besten ist es ja dann, wenn die sich einfach nur, wenn die zum Beispiel verfeindet sind und in dem Moment nur die Zeit verbringen und sich besser kennenlernen vielleicht. Oder zum ersten Mal ganz entspannt und ruhig eine Nacht durchgeschlafen haben. Und die
Ich
ja sonst
liebe es.
beide überhaupt nicht schlafen können, weil die Last der Welt auf ihren Schultern lastet. Und sie ganz schlimme Schlafschwierigkeiten haben oder vielleicht auch einfach tagelang gar nicht schlafen. Fantasy-Romane. Und dann plötzlich haben sie geschlafen wie noch nie. Ganz
ruhig. Ja, ich liebe es. Ich liebe es vor allem in so, ich mag das ja auch sehr gerne in so Romance-Büchern oder, ja, oder auch Fantasy, ist eigentlich egal. Aber wenn einer von den beiden so Schlafstörungen hat wegen irgendeinem Trauma oder sowas. Und dann sind die in diesem einen Bett und können endlich wieder richtig gut schlafen.
Ja, großartig.
Gott, ich lieb's. Und das kann ich 100-mal lesen. Ganz ehrlich, in dem Fall kann ich es 100-mal lesen. Ja, oder auch dieses, sie schlafen ein und dann am nächsten Morgen, auch wenn jetzt nichts Sexuelles passiert ist, aber natürlich wachen sie dann kuschelnd auf oder sowas.
Ja, sie herrlich. Haben vielleicht abends vorher noch eine Kissenmauer zwischen sich gebaut, oh, um sehr ja nicht so nahe zu kommen. Und dann sind alle Kissen weg und sie liegen einfach eng umschlungen. Sie hat natürlich meistens seinen Cock in ihrem Rücken.
Den Ständer vor allem.
Allermeistens, und sie erwähnt das natürlich dann nicht. Sie merkt es, aber sie tut dann so, als wäre nichts gewesen.
Hm, manchmal passiert auch was. Oder manchmal reden sie auch kurz drüber. Das finde ich auch immer sehr schön. Und ich muss sagen, ich finde es inzwischen, muss ich sagen, bei Only One Bed, sie kriegen es auch immer wieder hin, unsere lieben Autorinnen, das irgendwie lustig zu machen, weil es ist ja wirklich eigentlich fast schon overused. Aber man merkt ja bei uns, wir lieben es immer noch. Und ich habe letztens erst wieder ein Buch gelesen, wo es nur ein Bett gab, war eine Contemporary Romance, und dann sagt die FMC am nächsten Morgen, ah, look at us, wir sind gar nicht Opfer des One-Bed-Tropes geworden, weil sie eben dann nicht kuschelnd oder so aufgewacht sind. Und ich finde sowas so witzig, diesen Meta-Humor, du liest es und er du so, hä, wovon redest du? Und sie so, ja, in Romance-Büchern ist es immer so und so, und du als Leserin sitzt da so, lol.
Ja, das ist gut. Das ist gut. One Horse, auch super.
Oh, One Horse finde ich ein bisschen nervig, aber ja.
Ja? Warum?
Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Zeig mir den Sattel, wo die zu zweit drin sitzen können, der nicht extra dafür gebaut wurde.
Sattel kommt weg. Satteldecke.
Ja, okay, dann gehe ich ja wieder mit, aber meistens ist es ja nicht so. Aber ja, sonst ist One Horse natürlich auch irgendwie cool. Habe ich gerade erst wieder gelesen, tatsächlich. Müsste ich jetzt direkt bei unserem Bingo einen Haken machen.
Ja, witzig.
Aber du bist One Horse Fan?
Ja, super. Ja.
Ich habe das noch gar nicht so oft gelesen, glaube ich.
Ich würde das nicht mögen in Situationen, in denen sie bei ihm mitreiten muss, weil sie selber nicht in der Lage ist zu reiten, zum Beispiel. Okay. Oder ihr das nicht zugetraut wird, alleine zu reiten oder so. Mhm. Aber wenn sie jetzt in einer Schlacht ihr Pferd verliert oder ihr Pferd wegrennt oder keine Ahnung, man sie findet und nicht genug Pferde hat. Gerne.
Ich hatte neulich, sie konnte noch nicht reiten, dann sind sie zusammengeritten, aber er hat dabei ihr beigebracht, wie sie das Pferd führt.
Toll.
Ja, wundervoll, ne?
Wir sind einfach zu beglücken. Schön. Und ja, wenn die dann gemeinsam in dem One-Bed aufwachen, dann ist ja meistens auch irgendwas mit ihren Klamotten. Das heißt, sie muss dann meistens seine Tunic anziehen oder sein Hoodie.
Sein T-Shirt.
Sein Shirt.
Schon zum Schlafen sein Shirt eigentlich.
Zum Schlafen, ja, sie bockt sich das dann, weil ihre Sachen sind dann vielleicht völlig durchnässt zum Beispiel. Oder
oh ja, lieben wir.
Verschmutzt, was da so alles passieren kann. Und dann muss sie seine Sachen anziehen und
ja, und die gehen ihr mindestens bis zur Mitte von ihrer Wade oder so.
Genau, weil er ist 2,20 Meter und sie nur 1,50 Meter und dann ist das so. Nicht so wie bei uns beiden.
Wo das T-Shirt nicht mehr über den Arsch geht.
Genau, wo das T-Shirt einfach aussieht, als wäre es eins von meinen.
Genau, ups. Bei Hoodies, ich hatte einmal, und ich habe auch, glaube ich, auch die gleiche Hoodie-Größe. Diesen Sommer hatte ich einmal, da habe ich mir mal wieder, und ich meine, to be fair, ne, Hoodie ausleihen ist schon geil. Ich liebe Hoodie ausleihen. Ja, früher super. Immer gemacht.
Ja, hier ist keine Jacke sicher vor mir, hier im Haushalt.
Nee, ich mag meine Jacken lieber. Wir tauschen auch nicht mehr wirklich Hoodie. Wir hatten nur im Sommer einmal eine Situation, wo mir halt kalt war. Und dann habe ich seinen Zipper angezogen. Und da hat sich das mal wieder so angefühlt, dass der mir eigentlich zu groß ist. Das war irgendwie ganz cool. Aber ich weiß noch, zum Thema, das ist alles zu groß. Wir haben letzten Sommer zusammen ein Buch gelesen. Und da hat die gute Frau nicht nur den Hoodie oder das T-Shirt angezogen, das ihr bis zur Mitte von ihren Oberschenkeln ging und wie ein Kleid an ihr aussah. Nein, sie hat seine Boxershorts zum Schlafen angezogen und ein Haargummi gebraucht, um das festzumachen, damit sie ihr nicht runterfallen. Und ich weiß noch, ich habe dir sofort geschrieben, Jana, I cannot relate. Und du so, Jana, ich auch nicht.
Oh Mann. Ja, nee.
Weißt du, wie man sich manchmal bei Büchern überlegt, ist diese Sexstellung überhaupt theoretisch machbar? Manchmal frage ich mich das bei diesen, das ist viel zu groß für sie. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen. Ich so, ist das überhaupt möglich? Und dann muss ich manchmal auf der Straße mir so Leute angucken. Ah ja, Frauen sind manchmal wirklich so klein und die gehen dem dann wirklich nur bis unterhalb von seiner Brust. Ah, okay, das ist doch realistisch.
Ja, ich denke das immer bei Szenen, in denen er sie an die Wand drückt. Dass sie praktisch an der Wand klemmt und ihre Beine in der Luft sind.
Überhaupt jemanden hochheben.
Wie geht das? Sie ist ja nur halb so schwer. Ja, da wollen wir gar nicht von sprechen.
Auch so dieses, oh mein Gott, da kommen wir jetzt vom einen ins andere. Ich denke mir auch immer, wenn sie bei ihm auf dem Schoß sitzt und dann rummachen und die dann immer sagen, und dann schaute sie zu ihm auf und ich so, hä, wie schaue ich da, zu wem schaue ich da auf?
Vom Schoß aus, ja nee, da schaut man runter.
Ja.
Oh. Ja, große Frauen, ne, oder?
Ja, well, it's a curse and a blessing.
Ja, super.
Vor allem, unsere Männer sind ja, ne, es gäbe ja auch größere Männer, aber nein, wir haben ja beide einen, der nicht wirklich viel größer ist als wir.
Ja, genau, die sind schon groß, aber wir halt auch.
Ja, blöd.
Was haben wir letztens gelesen? Die Größe der Männer ist ja auch so ein Microtrope. Ne? Da yes, schreibst ja. du mir, die werden ja immer größer. Jetzt ist hier einer irgendwie 6'5" und 6'8". Und du schreibst mir so nach und nach über ein paar Tage, hey, die werden immer größer in deinen Büchern. Und dann schlage ich hier Brimstone auf von Kelly Hart. Und dann sind die einfach über 7 feet.
Ja, ja. Die 7 feet. Aber da habe ich gesagt, okay, die sind wenigstens noch fey. Bei mir waren das Romance-Bücher.
Okay. Aber ich musste so machen, weil das da...
Aber ja, so, also, die werden immer größer. Solange die mal bei 7 Fuß aufhören, das reicht dann auch. Ey. Mhm. Kommt nicht mehr durch die Tür. Und ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob ich jemals einen Mann gesehen habe, der so groß ist, nicht, dass ich jetzt Zugang zu lauter 7-foot-fey gehabt hätte in meinem Leben, aber you know what I'm saying.
Ja, du hältst dich in den falschen Wäldern auf.
Warum kommen bei dir am Hexenhäuschen immer mal wieder ein paar gute vorbei, oder was?
Klar!
Muss ich mal bei dir vorbeikommen und da eine Weile auf der Lauer liegen. Oh Mann.
Ach Mensch, was Wundervoll. Haben wir denn hier noch? Oh ja, wenn Fantasy, weißt du, was die in Fantasy noch richtig gerne machen?
Was?
Haare waschen.
Haare waschen. Habe ich auch gerade erst wieder gelesen, oh mein Gott.
Ja, ich meine, die haben ja immer ihre großen Wannen, die sie sich einlassen.
Manche haben da auch Duschen, je nach Fantasy-Welt.
Ja, aber auch wenn die Wasser aus Leitung haben, habe ich jetzt erst einen Fantasy-Roman gelesen, wo das beschrieben wurde, wie das dazu kommt, dass da Wasser aus Leitung kommt, gehen die trotzdem immer nur in Wannen.
Tja.
Naja, und dann wäscht er ihr auch gerne mal die Haare.
Ja. Ich lese das auch voll oft in Contemporary Romance tatsächlich.
Ja? Kann ich mich nicht dran erinnern.
Dass die zusammen duschen gehen und dann wäscht er ihr die Haare dabei.
Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ich finde, das hat in diesen Romantasy-Büchern auch noch immer diesen Aspekt. Das passiert ja auch meistens nach traumatischen Ereignissen.
Ja.
Große Schlacht, alle sind voller Blut oder irgendwas Schlimmes ist passiert. Und dann gibt es dieses heilende Bad, wo einer von beiden nicht in der Lage ist, sich selber zu duschen oder zu waschen, weil sie so überwältigt sind von dem Erlebten der letzten Stunden und dann der oder die Partnerin kommt und das Waschen übernimmt.
Oh mein Gott, das bei ist sowas schön. Denke ich, das ist, ich lieb's, ja, ich lieb sowas. Da gibt's auch eine ganz, 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 ganz wichtige Szene, eine meiner Lieblingsszenen.
In?
Crescent City.
Das ist ja häufig auch damit verbunden, dass man dann in die Wanne reingehoben, rausgehoben wird mit so einem, dass man so einen völligen Shutdown hat und die andere Person einem hilft, wieder zurück in die Normalität zu kommen.
Ja.
Das ist schon
Bist
sehr
du schon
schön.
Mal in die Wanne reingehoben worden?
Ich lasse mich immer in die Wanne tragen übrigens, ja? Ich weiß gar nicht, wie man da selber reinkommt.
Ah, okay, Entschuldigung.
Haben wir noch was Schönes, was wir aus Fantasy-Büchern eher kennen?
Also, doch, eine Sache. Das hast du mir kaputt gemacht. Der Apfel, der mit einem Messer gegessen wird. Mir ist das nie aufgefallen.
Hab ich dir kaputt gemacht?
Du hast mir nicht kaputt gemacht. Aber seit du mir das gesagt hast, mir ist es nie aufgefallen, bis du mir das gesagt hast. Und dann ist es überall. Selbst in Fernsehserien. Und ich sitze auf dem Sofa und ich lache mich kaputt. Und mein Mann guckt mich an, was passiert hier?
Er isst ein Apfel. Mit einem Messer. Ja, genau. Wie, und er versteht ja nicht, warum es lustig ist.
Jetzt schon. Hab's ihm erklärt.
Oh, schön.
Ach so, ja. Und weil wir es gerade von der Wanne hatten, ne, das ist auch noch sowas, was in Fantasy-Romanen ganz gerne passiert. Wir reiten eine Woche lang irgendwo hin, kommen irgendwo an und haben dann direkt Oralverkehr.
Oh, ja. Also ich finde ja tatsächlich, dass die Körperpflege in den meisten Fantasy-Büchern schon relativ viel Raum einnimmt. Dass es schon sehr viel darum geht, wie die in den Badewannen rumchillen. Und immer gleich sofort ein Bad brauchen. Und
sofort nach 7 Tagen.
Habe ich auch jetzt gerade erst so Reihe gelesen, wo das so sehr präsent war immer.
Mhm. Aber es stimmt schon.
Aber es kommt schon auch mal vor, ne? Dass die, wenn die dann nicht irgendwo sind, wo die ankommen und eine Hütte oder ein Haus oder eine Unterkunft haben, sondern sich irgendwo unterwegs ihre Matten ausrollen nur. Die haben ja dann immer ihre Schlafmatten.
Ja.
Oder kleinen Zelte.
Eine Schlafmatte statt einem Bett. Ja.
Mhm.
Wobei die da bestimmt immer in jedem kalten Bach gewaschen haben. Sich.
Sicherlich.
Clearly. Ja, wundervoll, wundervoll. Aber es gibt auch welche, wo die dann zuerst sich waschen. Habe ich auch schon gelesen. Also so ist es nicht.
Na, ein Glück. Was sie auf jeden Fall immer machen zwischendurch, ist ein Tonic einnehmen.
Damit auch bloß keiner schwanger wird.
Immer mal wieder.
Ja. Mhm. Aber dafür auch die Männer, ganz oft.
Ja, das ist cool.
Written by women, of course. Aber ja. Ja. Oder dass es beide nehmen. Also dass jeder quasi für seine eigene Verhütung verantwortlich ist. Oder sein kann.
Guck mal, wir gehen das mal ganz chronologisch durch. Wenn sich da jetzt was aufbaut, ja?
Mhm.
Was macht der Mona?
Wie, was macht der, wenn sich da was...
Wir wissen jetzt, gleich geht's los. Also er fängt mindestens erstmal an zu growlen.
Ja, dann his eyes darkened.
Ja, das passiert als nächstes.
Dann riecht er ihre sexuelle Erregung.
Auf jeden Fall. Für sie ist es meistens sehr ungewohnt. Im Nachhinein weiß sie auf jeden Fall auch, dass alle anderen das riechen.
Ah ja, auch wenn sie Sex gehabt hatten, ja genau.
Mhm. Ja, alle riechen das. Ich rieche ihn an dir. Manchmal auch Tage später.
Mhm. Ah, und dann nutzt er eventuell was von seinen Kräften.
Manchmal eventuell. Mhm. Berührt er sie mit seiner Magie. Seinen Shadow Hands.
Maybe.
Seiner Darkness.
Bei manchen explodiert auch die Magie beim Orgasmus.
Oh ja. Und dann führt es dazu, dass entweder Berge erschüttert werden oder ganz viele Palmen umfallen.
Oder der ganze Berg wackelt, ja.
Oder der Blitz einschlägt.
Oder der Blitz einschlägt. Du, alles schon gelesen.
Oder sie sich irgendwo anders hinbeamen währenddessen.
Oh mein Gott, stimmt. Imagine. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Das habe ich total vergessen.
Toll. Naja, ja. Aber vorher muss er ja erstmal passen.
Du meinst das dritte Bein. Das Ding, wo keine zwei Hände drumrum passen, das nirgends reinpasst,
ja.
Und sie erstmal in den Mund nimmt, aber, weil da passt es auf jeden Fall.
Genau. Und dann wird nicht beschrieben, dass sie vorher gelernt hat, sich den Kiefer auszuhaken. Nein. Nein, ich habe noch nie ein Fantasy-Romance oder Romance-Buch gelesen, in dem nicht thematisiert wurde, wie überdurchschnittlich groß sein Penis ist.
In den meisten Romance-Büchern kommt es ja auch vor. Weißt du?
Ja, eben. Ja, natürlich.
Bei den Fae würde ich ja fast noch mitgehen. Die sind 7 Meter groß. Was wollen die mit 5 Zentimeter Penis, ne? Und wenn das eine Fae-Frau ist, vielleicht hat die auch, weiß ich nicht, einen halben Meter langen Platz. I don't know. Aber das ist Fantasy. Aber bei Romans denke ich mir immer so, oh,
deswegen Leute. Können die immer nicht schwanger werden in denen, weil
die der ist zu weit schwimmen.
Der Gebärmutter halt so zu weit weg.
Zu weit weg. Oh mein Gott. Aber dann gleicht er doch aus mit seinen 3 Metern.
Ja, stimmt.
Oh, wobei meistens sind sie vor allem einfach dick, ne? Nicht zwingend lang. Sie kriegt aber ja, ihre stimmt. Finger nicht rum.
Sie kriegt ihre Finger nicht rum. Mein Gott. Ich habe hier eine riesige Karaffe stehen, um die ich meine Finger rumkriege.
Wie ich auch immer da sitze, wenn beschrieben wird, wie das jetzt ist, wo ich dann mir immer so an meine Finger so halte und so denke so, ja okay, wenn es nur eine Hand ist, okay. Aber 2 Hände? Nee, danke. What the fuck?
Ich habe letztens ein Video gesehen, wie eine Frau da saß mit so einem riesigen Glas saurer Gurken.
Ja, und halt es geht immer noch drumherum.
Es geht immer noch.
Aber Diana, wir sind groß, ne? Unsere Hände sind auch nicht klein. Vielleicht ja, ist es bei den 1,50 Mädels halt, die haben nicht so viel, ne?
Ach so, dann sind die gar nicht so groß. Naja, auf jeden Fall ist es immer Thema. Dass es schwierig ist, dass es Zeit braucht.
Echt jetzt? Es ist immer nur Thema, dass er groß ist und dann ist er plötzlich drin.
Ich finde, es geht aber auch oft, dass er ihr Zeit gibt, sich zu adjusten, erstmal dem anzupassen und dann rutscht er noch weiter und ist so, ach, er ist immer noch nicht ganz drin.
Das gibt es ja genauso oft. Ich bin erst halfway there. Really?
Dann sagt er, you can take it.
Ah ja, oh Gott, ja, natürlich. You can take it. We fit so perfectly. You were made for me.
Yes, you can take me.
Das sind so Klassiker. Dinge, die in der Romance okay sind, aber im echten Leben, nein, danke.
Ja, bitte, ey, wirklich.
Oh Gott. Aber was auch noch ist bei den riesen Ding-Dongs, die sind riesig und man weiß vorher nicht, ob er passt. Ne? Wir sind uns echt nicht sicher, wir nehmen ihn zum Testen erstmal in den Mund. Wir wissen nicht, ob er reingeht, aber am Ende ist er immer bis zum Anschlag drin. Immer. Und ich denke mir so, so krass kann er gar nicht gewesen sein. Oder sie hat halt doch den halben Meter Platz bis zum Gebärmutterhals.
Oh Mann, und dann sagt er ihr, komm jetzt.
Und dann war sie schon gekommen.
Dann kommt sofort. Sie, wenn er sagt, sie soll kommen. Mhm. Nein, warte, er befiehlt ihr erst zu warten.
Ja, ja, du darfst noch nicht, du darfst noch nicht.
Jetzt und jetzt. Dann.
Wenn er erst sagt, warte und sie ist schon kurz davor, dann gehe ich ja noch mit, dass man dann sagt, okay, jetzt. Aber wie oft es kommt, come for me und dann so, oh, nur seine Worte haben es mir gemacht. Ich so, Alter, dein Ernst. Aber vorher noch nie einen Orgasmus gehabt.
Ja, das ist ja auch so ein Ding, dass die ja, wenn sie sexuelle Erfahrungen haben, noch nie zum Orgasmus kamen. Immer denken, nee, geht bei mir nicht, ich kann das nicht. Ich kann es mir auch nicht, was ich ganz schlimm finde, ist
dieses,
ich kann es mir auch nicht selber machen, ja.
Ja.
Und dann, erstes Mal mit ihm, die kennen sich noch gar nicht. Ne, es braucht ja auch Zeit, sich einander kennenzulernen. Nein.
Die kommen sofort gemeinsam. Erstes Mal zu ihm,
die kommen sofort gemeinsam und dann kommt sie noch ein zweites und ein drittes und ein viertes und gegebenenfalls ein fünftes Mal.
Ja. Give me one more.
One more, one more. Gleich 2-3 Mal hintereinander.
Du kannst noch mal. Ja, ja. Mhm. Oh. Und vorher war erst noch oral, weil ihr Ex hat es ihr ja nie oral gemacht.
Genau. Nein, er mochte das nicht.
Überhaupt. Mhm. Und es funktioniert für mich auch nicht. Du musst das auch gar nicht machen. Wenn
ja, du musst okay. nicht.
Das bringt auch gar nichts. Ich kann eh nicht kommen. Aber ich will. Du schmeckst so süß.
Ja.
Das kannst du mir nicht erzählen.
I want to eat you out.
Das ist ja auch so ein interessanter Begriff.
Ja, yeah, and then I will eat you. Oh. Ja, gut.
Oh, meine Güte, meine Güte. Ja, ja. Aber was ich ja immer gut finde, ist das Thema Consent, ne? Also ich habe in letzter Zeit immer öfter diesen Satz gehört, I need your words. Also wenn es darum geht, darf ich, dass sie dann spezifisch danach fragen, sag es.
Ja.
Laut.
Ja.
Das habe ich jetzt öfters gelesen und das finde ich ganz gut. Also ja. Nicht, dass ich das andere nicht gut finde, ich lese alles gerne, aber.
Naja, aber es ist ja schon so, dass uns das stark auffällt, wenn das nicht drin ist.
Ja, nee, das meinte ich gar nicht. Ich meinte die anderen Sachen, über die wir uns gerade echauffiert haben.
Ach so.
Aber ja, wenn Consent nicht da ist, dann gibt es auf jeden Fall eine ultra angry Sprachnachricht von mir.
auch bei Paaren, wo es ja aus dem Kontext eindeutig ist, dass die gerade beide das wollen und wählen. Also ich spreche nicht von Dark Romans oder irgendwas. Trotzdem. Und der Verhütungstalk muss stattfinden. Der muss auf der Seite stehen.
Ja.
Es muss einmal besprochen werden, hey, wie sieht's aus?
Mhm. Verhütung zwecks Schwangerschaft und STDs, ne?
Genau, STDs. Dann, was ich auch richtig krass finde, ist, wie oft dieser Satz kommt, ja, ich wurde gerade erst getestet.
Ja.
Und ich mir denke, als ob.
Ja. Also den Sportlern in unseren 100 Sports Romans, den kaufe ich das ja ab, weil die ja ständig unter Medical Observation stehen und da immer thematisiert wird, dass die Tests bei denen quasi Teil von ihren regelmäßigen Arztuntersuchungen sind.
Ja, klar.
Aber bei allem anderen denke ich mir so, okay.
Was für ein Zufall, denke ich immer. Was für ein Zufall, dass du gerade erst getestet wurdest.
Aber vielleicht muss man das einfach sehen als, wie das mit dem Consent, dass die Bücher so geschrieben sind, wie es sein sollte und wie wir es alle gerne hätten. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass es manchen was beibringt oder man es übernimmt. Ich weiß es nicht, aber zumindest ist es so, wie wir es gerne haben sollten, I guess.
Ja, hast du total recht.
Aber was ja dann auch oft kommt, ist dieses, sie wurden getestet, dann hast du dann, entweder hat sie eine Spirale oder sowas oder nimmt die Pille und dann waren sie beide getestet und sie machen es dann zum ersten Mal ohne Kondom und er hat noch nie in seinem Leben ohne Kondom.
Mhm.
Und dann ist es das beste Erlebnis ever.
Mhm.
Bestes Erlebnis seines Lebens. I didn't know it could be like that. You feel so good. Und dann gibt es ja auch noch den Trope, dass sie jahrelang beide keinen Sex haben, weil sie aufeinander gewartet haben.
Oh ja, das haben wir ja ganz oft in Büchern, in denen das eine Vorgeschichte gibt.
Mhm.
Und dann ein Missverständnis und dann kein Kontakt aus irgendwelchen Gründen. Und dann waren einfach beide komplett abstinent.
Ja.
In der ganzen Zeit, oft Jahre, die es keinen Kontakt gab. Ohne zu wissen, ob man sich jemals wieder sieht.
Ja, also ich finde, es gibt manche Stories, da funktioniert es. Manchmal ist es ja auch nicht, dass sie so gar keinen Sex hatten, aber vielleicht nur so ein, zwei, also halt wenig und nichts besonders Tolles. Aber, boah, ich feiere es ja, vor allem, wenn die Mädels auch so ein bisschen rumgebumst haben.
Ach ja, was gibt's da noch in ganz vielen Fantasy-Romanen? Kannst du mir sagen, bitte, warum alle Männer ständig an irgendwelchen Türrahmen rumlehnen?
Weil es hot ist, Diana, ganz einfach.
Ja, es ist so hot, es ist hot.
Oder? Es ist ultra hot.
Ja, ich habe das jetzt erst wieder gelesen, dass er so an der Wand casual lehnte mit verschränkten Armen und sich dann so von der Wand abstößt und in den Raum geht. Und vorher hat er nur so observiert von der Seite. Und ich dachte, yes, let's go.
Ja, Mann. Auch geil ist dieses, wenn er den oben den Türrahmen hält und sich da so dagegen lehnt und dann auch seinen Kopf so ein bisschen an die Hand anlehnt. Und dann mit seinem Daumen, das habe ich neulich erst wieder gelesen, so super spezifisch und ich konnte mir das ganz genau vorstellen. Und ich so, ja, Mann, take me now.
Was hat er mit seinem Daumen gemacht?
Der hat den, sich, glaube ich, so die Stirn gekratzt dann. Ich, I don't know, aber es war irgendwie so super spezifisch und ich dachte so, ja, ich weiß genau, welchen Move du meinst.
Let's go.
Oh, auch dieses seitliche Anlehnen, ne? Aber wie du sagst, mit den verschränkten Armen und dann so drin lehnen und dann am besten noch den Fuß so aufgestellt, den einen.
Casual.
Oh, oder die lehnen ja auch total oft, weil wir es vorhin mit an der Wand hatten. Wenn die Frau sich so an die Wand lehnt und er zu ihr geht, dann hat er ja oft den Arm über ihrem Kopf und lehnt sich da so an.
Oh, auch gut.
Ne? Das? Auch geil.
Ja, das habe ich auch erst vorhin gehabt. Mhm. Mit einem meiner Lieblingspärchen of all times. Ja. Der Arm so drüber.
Ja.
Und dann hat er sie so hier gefasst an der Kehle.
Oh ja, Mann.
Ohne zuzupacken.
Natürlich, ohne zuzupacken.
Da war so ganz viel Vertrauen, weißt du, in dem Moment. Er wusste, dass sie es natürlich weggemacht hätte, wenn, weil sie ist super tough, wenn sie es gewollt hätte.
Ja.
Das war ganz toll.
Ja, ja. Gibt auch schon so tolle Sachen. Ich habe ja selber keine Tattoos, aber wenn er ein Secret-Tattoo hat, dann bin ich ja auch hin und weg, ne?
Aber wo hast du das? In Contemporary oder im Fantasy oder beides? Oder?
Ich glaube, ich in beidem schon gelesen. Aber vor allem in Contemporary.
In Fantasy habe ich immer eher diese Marks, dass dann jemand so einen Mark schon hat, von dem die andere Person nicht weiß, was irgendwas Krasses bedeutet.
Ja.
Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Aber Secret Tattoos kann ich mich gerade nur an eins erinnern.
Ja, Secret Tattoo. Aber ist jetzt nicht so oft, aber ich finde es irgendwie cool.
Ja.
Und dann, wo wir ja noch nicht so richtig viel drüber geredet haben, ist das, was du am Anfang gesagt hast, dieses touching her on her lower back, on the small of her back.
Ja, ich glaube, das kommt in jedem einzelnen Buch vor, was ich bisher gelesen habe. In jedem. Sie gehen irgendwo hin und seine Hand ist an ihrem unteren Rücken und er leitet sie irgendwo hin oder begleitet sie irgendwo hin.
Ich finde es ja eigentlich ganz cool.
Diese, ja, voll, das stört mich auch nicht. Das holt mich auch nicht raus. Manchmal denke ich so, ach ja, da ist es wieder, aber es ist so schön. Das ist halt häufig ja diese erste Kontaktaufnahme.
Mhm.
Oder dann später diese Zugehörigkeit.
Mhm.
Kann auch mal ein bisschen possessive sein.
Genau, ich wollte gerade sagen, vor allem wenn die in irgendeinem Setting sind, wo andere Leute sie sehen oder so. Oder auch, oh, jemand hat sie gerade dumm angemacht in der Bar oder so und er eilt ihr dann zur Hilfe und dann führt er sie ja davon auch weg dadurch.
Ja, lieben wundervoll. Wir.
Und er mag es natürlich auch nicht, wenn jemand anders sie in irgendeiner Form berührt.
Nee. Da habe ich manchmal meine Probleme mit, wenn er das nicht mag. Weil ja, wenn sie das auch nicht mag, ist das voll okay, dass er das nicht mag.
Ja.
Aber wenn das eine Person ist, mit der sie vielleicht befreundet ist oder sie mag oder wo sie es gerade nicht schlimm findet, dann finde ich, steht es ihm ja nicht zu, da sich aufzuregen, weil sie gehört ihm ja nicht. Oh, kann er noch 20 Mal sagen, you're mine.
You're mine. Ja, aber das ist eh so ein Ding, glaube ich, das liegt ein bisschen, also ich habe manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen an dem kulturellen Thema mit den amerikanischen Romanen liegt.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass die da mehr possessive sind und weniger Verständnis haben zu Freundschaften zwischen Männern und Frauen und das bei uns hier normaler ist, weshalb uns das noch mehr aufstößt. Plus, klar, sie kann machen, was sie will und das ist ein Vertrauensthema. Ich kann es verstehen, ich gehe manchmal mit, wenn das quasi noch in der Phase ist, wo er erst langsam checken muss, dass er auf sie steht und dass es ihn deswegen dann so ein bisschen anpiekst. Aber nachher und es dann verlangen, dass das jemand nicht darf oder sowas, ja, nee, da bin ich auch raus. Go away, man. Red flag.
Brauchen wir nicht.
Nee.
Möchte ich auch nicht drüber lesen in meiner Freizeit.
Brauchen wir denn heutzutage noch ein Third-Act-Breakup?
Ach, der Third-Act-Breakup, das ist immer so, ach, es ist schon sehr nervig. Und es kreiert aber natürlich so ein Drama, so eine gewisse Spannung.
Aber braucht es da wirklich ein Breakup dafür?
Nee, wir haben ja genug Bücher schon gelesen, in denen es zu einem Drama kommt, ohne dass es ein Breakup gibt.
Ja. Dann passiert was und dann, das ist ja auch das, was ich immer sage, deswegen dieses, wir sind jetzt in einer Beziehung und dann müssen wir halt manche Dinge auch auf dem Level einer Beziehung thematisieren. Müssen wir halt vielleicht miteinander reden, müssen wir vielleicht Missverständnisse klären, müssen wir vielleicht gemeinsam durch irgendwas durch. Wieso müssen wir da jetzt getrennt durch? Können wir uns doch gemeinsam eine Lösung für überlegen? Ich freue mich inzwischen immer sehr dolle, wenn es eine Spannung gab, wo ich kurz Angst hatte, dass jetzt der Third Act Breakup kommt und er dann nicht passiert ist.
Ja, das ist super. Das ist wirklich super. Ja, ich meine, so einen Spannungsbogen braucht es da nochmal.
Ja.
Es ist ja auch immer irgendwie der gleiche Aufbau, ne? Ich glaube, in den meisten Romance-Büchern haben die das erste Mal Sex nach 50%.
Mm, ja.
In den allermeisten, würde ich sagen. Also inzwischen ist es schon so, dass ich denke, passiert da jetzt was? Ah ja, 50%. Dann passiert da jetzt was. tatsächlich so. Und dann braucht es ja nochmal so einen Spannungsbogen. Aber einen richtigen Breakup, da muss ich auch sagen, dass ich dann manchmal auch das Vertrauen in die Beziehung verliere.
Ja,
voll. Dass ich denke, naja gut, wenn euch das jetzt schon trennt, wie soll es dann weitergehen in der Zukunft? Mona, wollen wir mal ein bisschen über unsere liebsten Sports-Romance-Bücher sprechen und was da so für Klischees abgehen oder für Microtropes, die immer wieder auftauchen und die zum Teil mega cool sind und zum Teil aber auch ein bisschen überbenutzt?
Ja, please, go ahead.
Also, eine Sache, die mich extrem stört, ist, wir lesen ja sehr viel Hockey-Romance.
Yes.
Ist, wie krass viel Kontakt dieser Hockeyspieler vom Spielfeld zu ihren Begleitungen, die im Publikum sitzen, aufnehmen. Da treffen sich ständig die Blicke. Da wird, bevor das Spiel losgeht, vom Warmmachen nach dem Warmmachen, wird nochmal an den Rand gefahren, wird nochmal Hallo gesagt. Da ist so nichts mit Konzentration. Da ist auch, wenn der, weißt du, der macht ein Tor oder es gibt eine Klopperei oder so. Er findet sie immer im Publikum und die Blicke treffen sich auf jeden Fall. Das ist so lächerlich.
Oh. Ja, ja. Bei den Warm-ups kann ich das ja, gehe ich ja noch mit. Ich war jetzt auch schon bei ein paar Hockeyspielen, dass man da Zeit genug hat, wenn die ganz unten sitzen, da mal vorbeizufahren und ans Plexiglas zu klopfen und so.
Ja.
Während dem Spiel, I don't know, vielleicht. Aber nicht über das ganze Spielfeld hinter das Tor von den anderen.
Das meine ich halt. Ich meine, so ein Hockeyspieler mit seinem Helm und so.
Mit der, er hat sie gesehen. Ob ja, genau. Die Blicke sich treffen, weiß ich nicht.
Ja, das ist es halt, weißt du? Er weiß, in welcher Richtung sie sitzt. Vielleicht sieht er sie, weil sie was Auffälliges anhat. Aber
sein Trikot hat sie an. Was soll sie anhaben?
Ja, natürlich hat sie sein Trikot an. Natürlich hat sie sein Trikot an.
Ach,
oh ja. Also warum? Ich hatte tatsächlich heute erst eine Unterhaltung hier zu Hause. Sports Romance.
Mhm.
Was glaubst du, warum ist das so beliebt?
Gute Frage. Jedenfalls glaube ich, dass die NHL definitiv von Sports Romance profitiert hat.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube,
warum ist auch Hockey Romance so beliebt? Nicht nur Sports Romance.
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich für mich kann das so erklären, dass es ein Sport ist, der sehr weit weg von meiner Lebensrealität ist. Hockey finde ich bei uns hier in Deutschland ja nicht so viel statt. Die Hockey-Liga ist nicht so groß. Die NHL in den USA ist ja riesig.
Ja,
ich hätte keine Lust, Fußball-Romance zu lesen.
Das stimmt, das habe ich auch noch nicht angefasst. Aber in USA hast du ja dann immer das Thema, dass die auch, wenn die nicht selber in einer großen Stadt sind, sehr weit davon weg sind. Und bei denen ist aber diese Kultur ja ein ganz anderes. Ich zum Beispiel, seit ich Hockey-Romance lese, war ich auf 4 Hockeyspielen.
Mhm.
Und habe jetzt Olympia gerade geguckt. Also ich habe das zu meiner Lebensrealität gemacht und das ist das, was ich meine. Und zu dem Punkt, warum das so beliebt ist, ich weiß nicht, ob es in Deutschland wirklich so beliebt ist, aber in USA, wir haben ja beide in den USA gelebt, mal für ein Jahr, du hast dort ja eine ganz andere Kultur, was das angeht.
Auf jeden Fall, kannst du überhaupt nicht vergleichen, wie viel Raum Sport überhaupt im Alltag einnimmt.
Bei und zwar allen. Kompetitiver Sport, ne? Nicht nur Sportlichkeit, sondern...
Genau, ja, ja. Wie viel Sportfernsehsender es gibt, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen, wie viel das Thema ist, das kannst du wirklich nicht vergleichen. Ich habe auch noch da in einer Familie gelebt, die das total aus jeder Pore gelebt hat.
Mhm.
Aber ich glaube ja, warum Sports Romance insgesamt so beliebt ist, ist, dass du verschiedene Aspekte hast, dass das ein reicher... erfolgreicher Mann ist, der sportlich trainiert ist und aber trotzdem eine Sportart betreibt, die ihn so bodenständig wirken lässt.
Mhm.
Ja, dass die halt dadurch ja ihre sehr diszipliniert sind und halt sehr sportlich, aber irgendwie natürlich immer auch diesen Teamgeist haben, da so ein gewisser Witz ist mit den Teammitgliedern. Und im Prinzip spricht es ja das Gleiche an, wie wenn man so Billionaire-Romance lesen will. Mit erfolgreichen, reichen Männern, ohne dass du halt diese Business-Typen hast.
Ja.
Sondern Männer, die Geld haben, weil sie Sport treiben.
Ja.
Und ich glaube, da ist halt eher der Appeal.
Ja, voll. Total. Du hast halt diese Mischung dadurch.
Genau. Und deswegen haben wir ja oft auch Frauen, wir haben gerade die Stephanie Archer-Bücher zum Beispiel gelesen, wo mehrere Frauen sind, die irgendwie mit ihrer Karriere strugglen und sich Träume verwirklichen wollen und sich irgendwie, die müssen Jobs machen, weil sie Geld verdienen müssen, denen sie sich aber nicht wohlfühlen und ja schon viel darum geht, dass er ja auch am Ende da rein investiert, dass sie sich einen Traum erfüllen kann, indem er ihr zum Beispiel die teure Gitarre kauft, indem er ihr zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, das passiert nicht in den Büchern, ne? Ich will da nicht spoilern, aber dass er so sagt, ich miete dir jetzt hier diese Räumlichkeiten an und dann kannst du dort das und das machen. Was, du musst mit deinem Auto unterwegs sein für deinen Job und deine Karre fällt dir unterm Po auseinander, weil es so alt ist, ja, dann kaufe ich dir jetzt hier halt das neue Auto, dass du sicher fahren kannst damit. Ja. Diese Sachen.
Ja.
Ja.
Du hast halt quasi diesen Aspekt von he provides, also man fühlt sich quasi umsorgt Und er kann dir in dem Sinne, das klingt jetzt voll blöd, aber er kann dir quasi was bieten. Klingt jetzt total doof, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Na, natürlich, dieses Gefühl von Sicherheit.
Genau, ja, danke.
Ja, und
Das trifft es besser.
wir lesen ja immer eigentlich, also wir lesen ja in diesen Reihen immer von Frauen, die auch selber einen Traum haben, die auch selber arbeiten gehen, die sich selber verwirklichen wollen. Also es geht ja nicht darum, jetzt Housewife oder Tradwife zu werden und sich von ihm aushalten zu lassen, aber halt diese finanzielle Sicherheit zu haben, dass dir geht der Motor von deinem Auto kaputt und er lässt es einfach reparieren. Und es tut ihm überhaupt nicht weh.
Ja.
Oder er hat da jetzt eine große Wohnung und hat da viel Platz oder diese Sachen. Ja.
Im Endeffekt ist es genau diese Sicherheit voll, was du gesagt hast, dass du die Absicherung hast, du hast halt dieses Safety-Net. Wenn du fällst, fällst du weich.
Genau.
Ja.
Und das halt nicht mit einem total fixierten Business-Typen, sondern mit jemandem, der auch keine Zeit hat, weil er ständig irgendwelche Away-Games hat und unterwegs ist, aber mit jemandem, der halt sein Geld durch Sport und durch Teamgeist verdient. So.
Und damit hast du ja auch schon miterklärt, warum er attraktiv und durchtrainiert ist. Ne? Bei den Billionärs musst du immer noch dir überlegen, um wie viel 3:30 Uhr die aufstehen, damit die noch 1,5 Stunden Sport machen in ihrem Home Gym, in ihrer Mansion, bevor sie um 6 Uhr
Ja,
ins Büro gehen.
wie hot ist es, wenn da jeden Tag ein Personal Trainer ist und ja.
Ja,
Genau.
wir lieben's.
Ja, total. Haben wir noch was?
Ach, was ich ja liebe bei Sports Romance, ist dieser Trope, wenn er sich verletzt und dann abtransportiert wird und sie dann ganz schnell aus den Reihen quasi runter in die Katakomben geht, weil sie kennt ja auch die ganzen Türsteher und hat natürlich einen Pass und darf da überall hin. Die kennen sie auch immer alle mit Namen. Umgekehrt natürlich auch. Und geht dann da schnell hin und dann haben wir dadurch Drama. Finde ich ja irgendwie toll. Manchmal ist dann auch gar nicht so schlimm die Verletzung, wie sie erst aussah. Manchmal auch doch.
Ja,
Wundervoll.
großartig. Was auch großartig ist, ist, wenn die alle meistens eine Stammkneipe haben, die halt sehr unbekannt und klein ist und wo natürlich auch noch von diesen krassen Profisportlern in diesen Städten niemand herausgefunden hat, dass die nach jedem Spiel in der gleichen Bar rumchillen. Und dann sind die da immer alle zusammen als Team mit ihren ganzen Partnern, Partnerinnen, Freunden, alles eine große Familie, das ganze Team ist immer befreundet.
Found Family, deswegen
Ja.
mögen wir es auch so gerne. Ne?
Und
Ja.
so machen die das da.
Immer. Und dann gehen sie nach Hause und dann haben sie noch Sex im Trikot.
Genau. Und wenn es richtig Drama ist, dann sagt der Coach zu ihm auch gerne mal, ja, dann flieg mal deiner Lady hinterher, das ist jetzt wichtig.
Ah, ja.
Das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen. Muss ich sagen, finde ich sehr unrealistisch im Profisport.
Sehr unrealistisch. Bis zu unmöglich.
Dass da wegen dem Beziehungsdrama gesagt wird, ja, flieg mal, wir haben hier mehrere Millionen in dich gesteckt und investiert.
Ist ja nicht so, dass so mancher Profisportler die Geburt seiner Kinder verpasst hat. Aber nee, flieg du mal hinterher, sie ist gerade beleidigt.
Genau, flieg mal, ist okay, es ist jetzt wichtiger. Aber es ist schon cool.
Ja, die Coaches sind natürlich auch alle cool. Deswegen gibt es ja auch keine kleine Zahl an Büchern, wo der Coach unser MMC ist.
Ich dachte immer, es ist nur eine Coaches Daughter ist ein
Gibt's auch, aber
Trope.
es gibt ja auch die Coaches.
Aber dass der Coach MMC ist, kenne ich noch
Ja,
nicht.
habe ich gerade erst wieder gelesen.
Cool.
Ja, und dann können wir ja nur abschließen mit unserem absoluten Love-Hate-Relationship, dem Heiratsantrag/Baby-Epilog.
Oh, was ist das für ein perfekter Abschluss, Mona?
Ja, oder? Wie wenn ich es geplant hätte.
Der Epilog, in dem entweder es einen Antrag gibt oder eine Hochzeit
Oder
oder
beides.
ein Baby oder alles drei.
Hatten wir doch neulich alles drei. Da hat eine Person geheiratet und das andere Pärchen hat sich verlobt und gleichzeitig hat sie ihm gesagt, dass sie übrigens schwanger ist.
Meine Güte. Ugh.
Und es gibt ja wirklich super wenig. Also jetzt gerade habe ich erst wieder einen Epilog gelesen. Der war 5 Jahre später, da waren sie schon verheiratet. Das war dann okay.
Ich habe letztens Alive and Wells von Baillie Hanna gelesen und da steht direkt im Vorwort, dass es im Epilog um Ehe und um Babys geht und dass man, wenn man sich davon getriggert fühlt, dass man das dann nicht lesen muss. Ja. Und das fand ich relativ stark.
Ja, finde ich cool. Habe ich so sonst noch nie irgendwo gelesen.
Ich habe erst kurz gedacht, oh, das ist ja ein Spoiler. Und dann dachte ich mir, aber es ist ja Quatsch. Ich lese ein Romance-Buch. Ich weiß ja, was ich davon bekomme. Ich weiß, ja, dass es ein Happily Ever After hat. Ich weiß, ja, dass hier ein Happy End kommt. Und dass das nach amerikanischen Standards immer mit Baby und Ehe abgeschlossen ist.
Ja.
Also dachte ich, ja, cool.
Gut,
danke.
Man könnte es auch vor den Epilog setzen, weil gegebenenfalls hast du ja in manchen Romance-Büchern das Thema mit, du kannst vielleicht keine Kinder kriegen oder du hast Schwierigkeiten, Kinder zu kriegen, und dann wäre es ja ein Spoiler. Aber gut, dann hast du es in dem Fall halt nicht.
Ja, das ist ja jetzt sehr hypothetisch für dieses,
ja,
Buch, wo das nicht so ist.
Ja. Ich würde gern mal mehr lesen von, ich hatte jetzt gerade 2 Bücher, wo sie entweder eigentlich fein waren, damit keine Kinder zu haben, aber sich noch nicht so hundertprozentig sicher waren im Sinne von, sie wollen auf gar keinen Fall welche, aber sie waren so happy mit ihrem Leben und alles cool und sie genießen es, Tante und Onkel zu sein. Und ich hatte eins, sie wurde gefragt, möchtest du Kinder? Und sie hat nein gesagt und hat dann nachher aber drüber nachgedacht, weil da ein 9-jähriges Kind quasi eine Rolle spielt, wo sie gesagt hat, sie kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, irgendwie Kinder zu kriegen. Sie wollte auch nie schwanger sein. Aber jetzt, wo sie dieses Kind kennt, das schon so ein geformter Mensch ist, ne, so einen Charakter hat und so, kann sie sich voll vorstellen, eine Rolle in dem Leben von diesem Kind zu spielen. Und das fand ich auch irgendwie total cool. Das hatte ich so noch nie gelesen und fand ich, also hat mich total angesprochen.
Ja, voll schön.
Also es geht auch so, Leute, wir müssen nicht alle heiraten und Babys kriegen und auch nicht jeder Epilog braucht das.
Nee, finde ich auch, dass sie das gar nicht bräuchte. Also, dass ich das viel häufiger nicht lesen möchte, bitte. Es ist okay, wenn es das immer mal wieder gibt, aber ich weiß nicht.
Was ich ganz okay finde, da stört es mich nicht, wenn das so ein Epilog ist, so 7 Jahre später und wir kriegen so einen Einblick in das Leben, wie es denen dann geht, weißt du? Wie du, weil ich weiß ja, dass die jetzt ein Happily Ever After haben. Dann gib mir, wie geht's denen in 7 Jahren? Die haben inzwischen das Haus gebaut, da, wo die es schon immer bauen wollten und die haben jetzt 2 Kinder und die sind aber schon 3 und 5 oder so und fangen jetzt irgendein Hobby an oder nochmal irgendwas Relevantes, was nochmal auf irgendein Easter Egg aus der Story oder sowas hinweist oder die hören das Lieblingslied von was weiß denn ich, keine Ahnung, aber halt so dieses, es ist so 7 bis 10 Jahre später und wir kriegen so einen Einblick in den ihr Leben und nicht dieses, es ist 6 Monate später, ihr macht hier gerade einen Heiratsantrag und sie sagt, ach übrigens, ich bin auch schon schwanger, ich weiß, war nicht so geplant, aber ups.
Ja, warum ist denn das so oft so früh, dass die so schnell schwanger sind?
USA.
Ugh. Ja, nee, gehe ich voll mit. Das sind mir auch die liebsten Epiloge tatsächlich, wenn wir einfach nochmal einen Einblick in deren Leben kriegen. Und ich muss nicht den 50. Heiratsantrag lesen.
Nee, die werden auch nicht besser.
Nein, auf gar keinen Fall. Ach, schön, Mona. Wir sammeln fleißig weiter. Microtropes und Romance-Klischees und...
It's beautiful.
Sehr schön. Oh Gott, ich hoffe, dass jetzt nicht zu viele den Moment haben und sagen, er ist schon wieder ein Apfel mit dem Messer.
Mann, nur wegen Diana mag ich das
oder
jetzt nicht mehr.
Bisher war mir nicht aufgefallen, dass so viel am unteren Rücken rumgetatscht wird. Sorry. Nein, viel Spaß weiterhin mit unseren geliebten Romance- und Romantasy-Büchern.
Ja, Mann. Und schickt uns alle eure Lieblings-Microtropes oder auch Love-Hate-Relationship-Microtropes,
oh, bitte.
Gerne auf Instagram @prologundpanikpodcast.
Ja, danke schön. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke euch. Es war mir ein Fest, Diana.
Ja, war richtig schön.
Ja, hat mega Bock gemacht. Sag doch, ich habe mich schon lange auf diese Folge gefreut.
Ach, Mona, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Bye.
So schön, dass du uns gefunden hast.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung freuen. Und noch schöner wäre es, wenn du deinen Book-Besties von uns erzählst.
Du findest uns bei Instagram unter Prolog und Panik Podcast. Wenn du Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge hast, schreib uns einfach eine DM oder eine E-Mail unter kontakt@prologundpanik.de.